Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt hochoffiziell zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 11. Juni 2025. Das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst, melden Sie sich an. Das vierte Weltwoche Golf Open findet statt am Donnerstag, dem 10. Juli 2025 in Andermatt. Die Schweizer Bergluft ist Freiheitsluft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade wenn Sie in Deutschland, in Österreich, in der Europäischen Union leben und unter den Zumutungen des Bürokratismus leiden, dann tut Ihnen so ein Abstecher ins Gotthard-Massiv da, ins Epizentrum des schweizerischen Widerstands gegen allen zeitgemäßen Unsinn, dann tut Ihnen das gut und Sie werden das auch spüren dort bei großartigen Gesprächen und eben zwischendurch wird auch etwas Golf gespielt. Nein, viele haben heute den Eindruck in der Europäischen Union, vor allem auch in Deutschland, dass sie irgendwie in der Vergangenheit wieder gelandet wären. Es sollte demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. So lautete der berühmte Spruch aus dem Juni 1945. Ich habe jetzt genau gerechnet, vor 80 Jahren das Politbüro der damals entstehenden, sich formierenden DDR, Ulbricht und wie sie alle hießen, sie haben ja diesen berühmten Satz ausgesprochen, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Und viele haben tatsächlich den Eindruck heute, das Gefühl, als schlittere man wieder in diese DDR-Zusammenhänge hinein. Wir wollen aber die Kirche im Dorf lassen, meine Damen und Herren, als Schweizer steht es mir da nicht zu, entsprechende Zensuren und Einschätzungen abzugeben. Ich glaube nicht, dass das, was Sie heute in Deutschland erleben, bei allen kafkaesken Erscheinungen, dass das gleichzusetzen wäre mit dem, was damals 1945 im Osten Deutschlands Gestalt annahm. Das ist schon nochmal eine ganz andere, zappendustere Angelegenheit, die sich dort dann verfestigte. Auch ich kenne das ja nur aus den Geschichtsbüchern, aus den Überlieferungen, bin selber diesem Treiben niemals ausgesetzt gewesen. Aber wir waren beim Golfspiel, wir waren beim Golf Open der Weltwoche. Ich will hier nicht weitere Schleuderfahrten in die Geschichte wagen. Melden Sie sich an, verbringen Sie einen Tag mit den Golfern aus der Redaktion, Abendbankett im Chedi. Das ist ein tolles Restaurant und Hotel Resort von Sami Saviris, dem ägyptischen Unternehmer, der große Verdienste auch in der Schweiz sich erworben hat. Ich werde da selbstverständlich dabei sein. Es gibt auch den einen oder anderen Prominenten, aber Sie sind die Stars, die Gäste sind die Prominenz. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/golf, weltwoche.ch/golf. Und wenn wir schon bei den Voranzeigen sind, dann mache ich gerne hier noch auch etwas Werbung für meine Kollegen von Kato, für den unverwüstlichen Ingo Lang, den ich sehr schätze und dem ich herzliche Grüße jetzt nach Berlin sende. Immer wieder sehr interessant, was Kato, dieses Monatsmagazin für neue Sachlichkeit, bringt. Ich habe da ein paar Highlights aus dem Programm mir herausgestrichen. Wir müssen uns Sorgen machen. News-Chefredakteur Julian Reichelt fordert eine demokratische Revolution. Aufgepasst bei Revolutionen, Freunde, da kann auch zu viel abgerissen werden, aber Demokratie, das ist immer gut. Die Zivilgesellschaft und ihre Feinde, Kritik an der permanenten Generalmobilmachung gegen rechts, der Historiker Karl-Heinz Weismann mit einem Aufsatz, die weltfremde Elite, Norbert Bolz über bedeutende Auftritte mit unbedeutenden Darstellern, Russen in Riga, die kyrillische Schrift ist aus dem Stadtbild verschwunden, sehr interessant, dieser Report aus dem Baltikum und Weltwoche lesen, wohl vertraut mit dem Feindreden Klaus von Donani über Deutschlands nationale Interessen. Das ist das neue Cato-Magazin. Ich bin also nicht finanziell beteiligt oder etwas, aber mit Wohlwollen begleiten wir das und da machen wir gern auch etwas Werbung zwischendurch. Nun aber zu den ernüchternden Tatsachen und Fakten des Tages. Das schlimmste Ereignis, ich nehme es gleich vorweg am Anfang, diese Terrorattacke ganz übel an einem Gymnasium, an einer Schule in Graz. 11 Tote und 12 Verletzte. Ein mutmaßlicher 21-jähriger Täter, ehemaliger Gymnasiast, der da auf Mitschüler oder Schüler geschossen hat und auch auf Erwachsene. Eine ganz fürchterliche Sache. Staatstrauer in Österreich. Frederick Forsyth ist gestorben 1938 bis 2025. Der Krimi-Autor aus Großbritannien, den ich nie gelesen habe, nie ein Buch gelesen von Frederick Forsyth, aber ich werde das jetzt tun, denn in dem Nachruf in der Weltwoche schreibt Rolf Hürzeler, mein Kollege, was für ein hochinteressanter Schriftsteller dieser Frederick Forsyth gewesen ist, auch visionär in der Beurteilung gesellschaftlicher Trends, vor allem die politische Korrektheit. Der Wokismus ist eine Tendenz, ist eine Dekadenzerscheinung, man kann es vielleicht auch so ausdrücken, die Forsyth früh ins Visier genommen hat. Er war auch, er hat gesagt, das wird die journalistische Arbeit dereinst massiv beeinträchtigen und er hat auch den Brexit vorweggenommen in dem Sinn, dass er einfach die Widersprüche innerhalb der Europäischen Union aus britischer Sicht glasklar erkannte und er war dann auch ein Befürworter des Ausstiegs der Briten aus der Europäischen Union. Gestorben ist auch Sly Stone. Sly and the Family Stone, ein Urvater, wenn man so will, wie James Brown, der sogenannten Funk-Musik. Für mich als früherer Musikkritiker natürlich noch ein Begriff. Ich habe ihn sogar mal live gesehen am Jazz-Festival von Montreux. Ukraine-Krieg, provoking the bear, den Bär provozieren. Ist interessant, der von mir sehr geschätzte Geopolitik- und Strategieprofessor John Mearsheimer hat in einem Gespräch die Angriffe, die Drohnenangriffe der Ukrainer auf die russische Nuklearabschreckungsinfrastruktur eingeordnet und gewürdigt, wenn man so will. Und ich stelle fest, dass er das sehr ähnlich tut wie ich. Er sagt hier nämlich, dass sinnlose Attacken gewesen seien in militärischer Hinsicht. Sie würden den Ukrainern überhaupt nichts bringen auf dem Schlachtfeld, aber sie hätten ein Provokations- und Eskalationspotenzial, das sehr, sehr gefährlich sei. Also eine Abstrusität und für John Mearsheimer nicht verständlich, dass die Westalliierten das zulassen, beziehungsweise der Verdacht erhärtet sich hier, dass natürlich das Ganze auch autorisiert wurde vom Westen. Es sind jetzt auch von Seiten der Russen Aussagen gemacht worden. Außenminister Lavrov hat, glaube ich, gestern Abend, ich glaube, es war gestern Abend, festgehalten, dass diese Attacken nicht ohne britische Hilfe hätten durchgeführt werden können. Und das ist natürlich wirklich ein Spiel mit dem nuklearen Feuer, wie weit hier die NATO-Staaten involviert sind in diese Kriegsführung und damit natürlich eine Brücke auf den anderen Schichten und schließlich Russland sozusagen die Legitimation geben, gemäß der russischen Verfassung, ja auch taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Ich weiß, das will man bei uns nicht hören. Das wird weggewiesen in dieser selbstzufriedenen Schlaraffenlandwelt, einer vermeintlichen Oase gewissermaßen, einer vermeintlichen Idylle. Aber das sind die brandgefährlichen Worst-Case-Szenarien, mit denen man sich einfach realpolitisch auseinanderzusetzen hat. Und ich habe in der Schweizer Ausgabe ein Plädoyer für die Angsthasen gehalten in der Politik. Ja, ich bin für die Angsthasen in der Politik. Und diese Pseudohelden und Maulhelden, die sind mir hochgradig unheimlich. unheimlich, die eben diese pseudomutigen Mitläufer und Mitschwimmer, die immer zuvorderst stehen wollen im Mainstream, das sind die, die in der Schule schon mit beiden Händen aufgestreckt haben, und die sind da ganz vorne dabei, wenn es darum geht, in jeden Abgrund hineinzuspringen, der einem da hingehalten wird, der sich einem bietet. Und die Ängstlichen, die Zögerlichen, die Zauderer, die lobe ich mir in der Politik, die Nachdenklichen, die, die eben übervorsichtig sind. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und gerade in Deutschland, gerade in Europa hatten sie doch immer wieder diese eben Pseudoheroen, diese Scheinhelden, die eine Katastrophe nach der anderen verursacht haben, immer wieder im Brustton der Überzeugung, der Selbsthypnose, wir schaffen das. Nein, meine Damen und Herren, wir schaffen das. Das sind die drei gefährlichsten Worte, habe ich mal gesagt in einem Vortrag, die drei gefährlichsten Worte der deutschen Sprache. Wenn Sie einem Politiker sagen hören, wir schaffen das, das bringen wir schon hin, dann müssen Sie sich in Sicherheit bringen. Vergraben Sie Ihr Geld, wandern Sie aus. Ja, bringen Sie sich in Sicherheit, meine Damen und Herren. Dieser Leichtsein, sind diese institutionalisierte, sich eben als Mut deklarierende Unvernünftigkeit. Das ist das Problem in der Politik. Die Furchtlosen sind unser Verhängnis, meine Damen und Herren. Und die Furchtsamen, die Angsthasen, das sind die Rettung. Und das ist etwas, was wir in der Schweiz natürlich auch immer wieder vergessen. Die Zeitungen schwelgen natürlich auch in diesen angeschminkten Größenfantasien. Aber da gilt es immer wieder, sich dagegen zu stellen und ja den Wert der Angst, die Bedeutung des Angsthasen in der Politik in seiner fundamentalen Bedeutung zu erkennen. Hexet, US-Militärhilfe für Kiew wird gekürzt. Die USA werden ihre Ausgaben für die Ukraine-Hilfen im nächsten Verteidigungsbudget reduzieren, erklärt Pentagon-Chef Pete Hexet bei den Haushaltskonsultationen im Kongress. Die aktuelle US-Regierung vertrete eine andere Sichtweise auf den Konflikt, betont Hexet, ich zitiere, wir glauben, dass eine friedliche Lösung auf dem Verhandlungsweg im besten Interesse beider Parteien und der Interessen unseres Landes ist, insbesondere angesichts der konkurrierenden Interessen auf der ganzen Welt. Zum Glück haben wir wieder eine amerikanische Regierung, die erkannt hat, dass wir eine multipolare Weltordnung haben. Es sind eben nicht nur die Amerikaner, die da einsam den Ton angeben können. Einsame Hegemon. Nein, es gibt eben auch andere. Die Chinesen sind zurückgekommen. Die Russen haben sich erholt. China ist ein Faktor. Brasilien, all diese Länder, die lassen sich nicht einfach nur noch auf der Nase herumtanzen oder herumführen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und die Amerikaner haben das erkannt. Ob sie alles richtig machen? Ja, wer macht schon alles richtig? Und die, die am meisten versagen, da vor allem in der Europäischen Union, ich lasse mich jetzt da etwas davontragen von meinen schweizerischen EU-Skeptikern, Anwandlungen, nein. Und die, die am meisten versagt haben in der Europäischen Union, die haben die größte Klappe, wenn es darum geht, die Amerikaner zu kritisieren. Lavrov, das habe ich Ihnen bereits gesagt, die Briten zu 100% an Durchführung ukrainischer Terrorschläge in Russland beteiligt. So wird der russische Außenminister zitiert. Die Briten spielen ja seit dem Krimkrieg eine ganz aktive Rolle, wenn es darum geht, Russland irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen. Die Briten haben einfach einen Anti-Russen-Fimmel. Das ist hochinteressant und das muss natürlich aus britischer Sicht gewürdigt werden, aber wir sind eben nicht Briten hier und im Herzen Europas, und ich sage das immer wieder als Schweizer, die Russen haben uns nichts zuleide getan. Wieso sollen wir jetzt auch noch gegen die Russen vorgehen? Und ich meine, wir plagen sie ja schon. Wir haben diese sinnlosen EU-Sanktionen übernommen, die ja vor allem der EU vor allem schaden. EU-Sanktionen, die sich mittlerweile sogar gegen Journalisten erstrecken. Müssen Sie sich das mal vorstellen, gegen den Thomas Röper und andere. Ich habe das ja bereits erwähnt. Diese Sanktioniererei auch gegenüber Individuen, gegenüber Unternehmen, die einfach aufgrund faktisch ihrer russischen Staatsbürger da diskriminiert werden, enteignet werden sollen, ohne dass sie ausreichende Möglichkeiten hätten, sich vor Gericht zu wehren. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ja, ja, aber die Russen sind so böse, deshalb ist das gerechtfertigt. Ja, da müssen sie eben aufpassen, dass eben durch die Dämonisierung des anderen man nicht selber anfängt, selber zum Dämon zu werden, dass man anfängt, sich selber zu ermächtigen für alle möglichen Gesetzeswidrigkeiten für alle möglichen, man wird selber zum Verbrecher, indem man überall nur Teufel und Verbrecher zu erkennen glaubt. Ehemaliger ukrainischer Premier Selenskyj wird aus dem Land fliehen. Die USA haben, so der ehemalige ukrainische Premierminister Nikolai Asarow, grünes Licht gegeben, den ukrainischen Staatschef aus dem Amt zu entfernen. Das sind Nachrichten des Tages. Der deutsche Bundeskanzler Merz wirft derweil den Russen schwerste Kriegsverbrechen vor, hält also hier auch diese Moralisierungsschleuder im Gang. Ganz wichtig, die Moralisierung, die Verteufelung des Feindes, für mich natürlich auch schon ein Grundproblem, beziehungsweise ein Indiz dafür, dass eben die Realpolitik, die nüchterne Betrachtungsweise nicht am Platz ist. Donald Trump hat das in seinem damaligen berühmten Aufeinandertreffen mit Zelensky eigentlich sehr ehrlich dargestellt. Ich finde das ja toll, dass man jetzt im Weißen Haus sieht, auch als der deutsche Bundeskanzler dort zu Gast war, dass eben diese Gespräche nicht mehr hinter geschlossenen Türen stattfinden, sondern transparent. Man kann das schauen, die Fernsehkameras sind da, man sieht etwas, wie diese Staatschefs da einander begegnen. Und Trump hat eben gegenüber Zelensky etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, ja, er könne das verstehen, dass die Ukrainer so hasserfüllt über die Russen sprechen. Er könne auch verstehen, dass die Russen so über die Ukrainer sprechen, wie sie darüber sprechen. Aber er könne sich dieses Vokabular nicht zu eigen machen, weil er versuche da den Frieden zu vermitteln. Und da müsse man sich zurückhalten. Aber eben diese diplomatische Weisheit, die finden sie derzeit auf der Stufe der politischen Führungen in der EU nicht. Dann ein interessantes Zitat, das ich gefunden habe. Der Bundesnachrichtendienstchef: Gesamtes russisches Volk steht hinter Putin. Es gebe keine Anzeichen von Kriegsmüdigkeit in Russland, stellt Deutschlands ranghöchster Spion fest. Die russische Bevölkerung stehe hinter Putin. Verwunderlich sei das nicht. Die Forderungen nach einer strategischen Niederlage hätten den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestärkt. Dies sagte BND-Präsident Bruno Karl, wir haben den Eindruck, dass das gesamte russische Volk bereit ist, Putin zu folgen, dass dieser Krieg notwendig ist, dass die böse NATO der Aggressor ist. Dies sagte Karl im Podcast von Table Today. Die EU will Nord Stream sanktionieren, also über den Krieg hinaus keine Perspektive für eine energiepolitische Zusammenarbeit. Das sind schlechte Nachrichten und das zeigt einfach, wie verrammelt, wie verbarrikadiert hier das Denken in der Europäischen Union ist. Die Zeichen stehen auf Krieg. Umso wichtiger ist es, dass die Amerikaner dagegen halten. Die deutschen Medien sind voller Zorn und Verachtung gegenüber dem amerikanischen Präsidenten, vor allem jetzt auch angesichts der Lage in Los Angeles. Da wird von Faschismus gesprochen. Ich habe ein Interview gesehen in der Frankfurter Allgemeinen mit dem hochdekorierten Schriftsteller Daniel Kehlmann, der wirklich ein hervorragender Schriftsteller ist. Aber auch bei Schriftstellern muss man immer wieder aufpassen. Schuster bleibt bei deinem Leisten. Nur weil einer Schriftsteller ist, wird er auch nicht zum politischen Diagnostiker, der nur blütenreine Wahrheiten erzählt. Und Kehlmann ist der Auffassung, dass sich jetzt in den Vereinigten Staaten der Faschismus ausbreitet. Da wäre ich einfach etwas vorsichtig. Ich meine, die Situation ist die folgende. Wir haben gewalttätige Ausschreitungen in Los Angeles. Wir haben gewalttätige Ausschreitungen in Kalifornien. Die drohen jetzt auch auf andere Städte überzugreifen. Auslöser ist die Ankündigung der amerikanischen Regierung, illegal sich in den USA aufhaltende Migranten auszuschaffen, so wie das der amerikanische Präsident in seinem Wahlkampf versprochen hat. Und jetzt geht er daran, dies auch umzusetzen. Und aus Sicht der US-Regierung verweigert der Gliedstaat Kalifornien hier die Zusammenarbeit. Es gibt auch Aussagen. Die Bürgermeisterin von Los Angeles hat auf X vertwittert, dass man nicht mitmachen werde da mit den Zentralbehörden. Man sei stolz darauf, hier diese Diversity anzubieten. Auch ja, die illegale Migration, die legale Migration, das wird in einem Atemzug genannt. Und ja, das sind gravierende Vorgänge. Ob jetzt das Handeln der US-Regierung verhältnismäßig ist oder nicht. Ich bin nicht in Los Angeles, ich sehe einfach Bilder, ich lese amerikanische Zeitungen und dort ist von massiver Gewalt auch seitens der Demonstranten die Rede. Das wird bei uns dann eher etwas heruntergespielt. Man versucht das einfach mit maximaler Wirkung gegen Trump zu drehen. Viele nennen das, was in Amerika passiert, Faschismus. Also das ist die Suggestivfrage der FAZ an den Schriftsteller Daniel Kehlmann. Und er sagt, ich finde das mittlerweile nicht mehr übertrieben, denn wir sehen, dass Menschen hauptsächlich wegen ihrer ethnischen Identität ohne Verfahren inhaftiert werden, verschwinden, keinen Kontakt zu ihrem Anhalt haben können. Und da bin ich jetzt herausgefordert, wenn ich das lese, stimmt das wirklich oder handelt es sich hier vor allem um, ja, eben sich illegal in den USA aufhaltende Personen, wobei auch da, ich habe das auch schon erlebt in den USA, die Behörden sind relativ streng, also wenn sie am Zoll da einen etwas merkwürdigen Eindruck machen, haben die überhaupt kein Problem, sie da länger einzupacken und zum Teil stundenlang an einem Flughafen in Gewahrsam zu nehmen. Der deutsche Innenminister Dobrindt gießt da noch etwas Öl ins Feuer an der innenpolitischen Front. Ich zitiere, dass die AfD aus meiner Sicht gesichert rechtsextrem ist. Daran habe ich nie einen Zweifel gelassen, sagte Alexander Dobrindt, CSU, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2024. Dobrindt soll aber auch ein Gegner eines Verbotsverfahrens sein. Da sehen Sie eben die Position jetzt der CDU-CSU. Sie will einfach diese dunkle Wolke über der Konkurrenz bestehen bleiben lassen, aber kein Gerichtsverfahren, weil man sich fürchtet, dass dann eben die AfD freigesprochen werden könnte. Als Schweizer ruft man da den Deutschen einfach zu, Opposition muss man widerlegen und nicht verbieten, auch nicht strafrechtlich diskriminieren. Und Begriffe wie rechtsextrem sind dermaßen Gummibegriffe. Ich meine, ich mache hier scherzhaft oft die Bemerkung, ja, die sind doch nicht rechtsextrem, die haben einfach in den Augen ihrer Wähler extrem oft recht. Also mit diesen Kriterien, die sind so unscharf, da kommst du auf keinen grünen Zweig, das ist die reine politische Polemik. Alle politischen Begriffe sind polemische Begriffe, sind Kampfbegriffe. Das war immer so. Das ist eben nicht die verbindliche rechtsstaatliche Grundlage, die wir da sehen. Und auch der Rechtsstaat, das Recht, die Justiz, ist ja auch immer wieder auslegungsbedürftig. Also Deutschland hier in der Hitzekammer des Moralismus, auch innenpolitisch, der Stress, die Geburtswehen der Demokratie, die Geburtswehen wehen einer neuen politischen Mitte. Vielleicht ist das, was die AfD ausmacht, in wenigen Jahren die gesellschaftliche Mitte in Deutschland. Vielleicht vor 30 Jahren, 40 Jahren war es das schon einmal, oder vielleicht vor 50 Jahren, 40 Jahren, als die CDU-CSU noch weiter rechts stand. Ist eigentlich ein Franz Josef Strauß rechts oder links von einer Alice Weidel? Ich würde sagen, die Alice Weidel steht ganz klar links von einem Franz Josef Strauß. Was sagt uns das über die Bundesrepublik? Müsste da der Herr Dobrindt jetzt auch den Übervater seiner CSU als gesichert rechtsextrem diskriminieren? Ja, komm, hört doch auf mit diesem Unsinn. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Sven Felix Kellerhoff erinnert in der Welt eben an diesen Satz, an den sich viele erinnert fühlen, dieser Tage in der Bundesrepublik. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Einen schönen Tag. Wir melden uns zurück und bleiben Sie, soweit es die Umstände erlauben, tiefenentspannt und gelassen. Wir sehen uns spätestens morgen wieder auf diesem Kanal. Bis dann.